Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In der Bundeskasse fehlen nächstes Jahr knapp 2,5 Milliarden Franken und später drohen noch größere Defizite. Der Bundesrat will Hakenkreuze und ähnliche rassistische Symbole verbieten. Wer sie trotzdem braucht, bekommt eine Buße. Die USA wollen die Daten von 52.000 UBS-Kunden Bankgeheimnis hin oder her. Aber auch die Großbank bleibt hart. SP-Ständerat Ernst Leuenberger stirbt nach langer Krankheit. Er machte sich als Gewerkschafter und volksnaher Politiker einen Namen. Und Erlebnispark statt nur alte Eisenbahnwagen und Autos. Das neue Verkehrshaus in Luzern ist an seinem 50. Geburtstag Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst die wichtigsten Nachrichten im Überblick mit Susan Schmucke.
Das Budget des Bundes wird in den nächsten 4 Jahren tief in die roten Zahlen rutschen. Wegen der Wirtschaftskrise sinken die Steuereinnahmen und gleichzeitig gibt der Bund mehr aus, um die Folgen der Rezession zu dämpfen. Das Finanzdepartement rechnet für das kommende Jahr mit einem Defizit von 2,4 Milliarden Franken. Bis 2013 würden dann jedes Jahr 4 Milliarden Franken mehr ausgegeben als eingenommen. Dadurch werden die Vorgaben zur Maximalverschuldung verletzt, die sogenannte Schuldenbremse. Deshalb plant der Bundesrat ein Sparprogramm, sobald das Schlimmste der Wirtschaftskrise überstanden ist. Wer rassistische Symbole auf sich trägt, zum Beispiel ein Hakenkreuz, der soll künftig gebüßt werden. Der Bundesrat hat eine entsprechende Ergänzung des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung geschickt. Die neue Strafnorm zielt vor allem gegen nationalsozialistische Symbole. Auch der bei Rechtsextremen beliebte Kühnengruß, der als Ersatz des Hitlergrußes verwendet wird, soll verboten werden. Am 29. November entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über 3 Vorlagen. Über eine Volksinitiative, die Kriegsmaterialexporte verbieten will, und eine zweite Initiative gegen den Bau von Minaretten. Bei der 3. Vorlage geht es um eine Verfassungsgrundlage für Steuern auf Flugbenzin und deren Verwendung. Der Bundesrat hat die rechtlichen Grundlagen präzisiert, gemäß denen neue Antennen für Mobilfunk bewilligt werden. Es geht um die Frage, wann nahe beieinander stehende Antennen als eine Anlage zu betrachten sind und wann als mehrere. Das ist wichtig, um die zulässige Stärke von nicht ionisierenden Strahlen zu beurteilen. Eine Neubeurteilung der bestehenden rund 12.000 Antennen sei aber nicht nötig, schreibt das Departement UVEC. Abgelehnt hat es der Bundesrat zudem, die Grenzwerte zu verschärfen. Diese Grenzwerte aus dem Jahr 2000 gehörten schon zu den strengsten in Europa. Mit Trauer haben Gewerkschaften und die SP Schweiz auf den Tod von Ständerat Ernst Leuenberger reagiert. Leuenberger sei ein Politiker mit Herz und Seele gewesen, sagte SP-Präsident Christian Löwra. Andere Stimmen hoben die Volksnähe des Solothurner Politikers hervor. Leuenberger starb gestern im Alter von 64 Jahren an Krebs. 1998 hatte er den Nationalrat präsidiert. Die UBS will sich weiterhin entschieden dagegen wehren, dass sie gegenüber der US-Justiz Kundendossiers offenlegen soll. Wenn die Großbank die Daten von 52.000 amerikanischen UBS-Kunden herausgebe, dann verletze sie Schweizer Recht und internationale Abkommen, argumentiert die UBS. Sie bekräftigt damit ihre Haltung. Die amerikanische Justizbehörde ihrerseits beharrt darauf, dass die UBS die Kundendaten herausgibt. Das hat sie in einer Eingabe beim zuständigen Gericht in Miami deutlich gemacht. Eine erste Verhandlung ist auf den 13. Juli angesetzt. In der Schweiz geben Privathaushalte und Firmen immer mehr Geld aus für den Medienkonsum. Nach Angaben des Verbandes Schweizer Presse sind die gesamten Einnahmen der Medien im letzten Jahr auf fast 15 Milliarden Franken gestiegen. Das sind knapp 2% mehr als 2007. Durchschnittlich investiert ein Schweizer Haushalt pro Jahr 3.300 Franken in die Medien. Mehr Geld ausgegeben haben die Nutzerinnen und Nutzer für bezahlte Inhalte von IT- und Telekom-Anbietern, etwas weniger dagegen für Zeitungen und Zeitschriften. Auf dem Flugplatz Buochs im Kanton Nidwalden sollen mehr zivile Flüge möglich sein. Der Bundesrat hat die Rahmenbedingungen für den Flugplatz neu definiert, wie die zuständigen Departemente mitteilten. Bisher landeten und starteten in Buochs jedes Jahr 10.000 zivile Flugzeuge, künftig sollen es mindestens doppelt so viele sein. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in den Indischen Ozean wurde einer der beiden Flugschreiber geortet. Das gab das französische Verkehrsministerium bekannt. Das Flugzeug der jemenitischen Gesellschaft Jemenia mit über 150 Menschen an Bord war gestern abgestürzt, kurz bevor es auf den Komoren landen wollte. Ein Kind wurde bisher lebend geborgen. Derweil haben in Paris wütende Komorer den Start einer Jemenia-Maschine verhindert. Die Demonstranten warfen der Fluggesellschaft vor, unsichere Maschinen einzusetzen.
12.36 Uhr, Rendezvous, Schweizer DRS mit den Mittagsinformationen. Rote Zahlen beim Bund nächstes Jahr, noch rötere später. Was der Bundesrat dagegen tun will. Buße für den, der eine Nazi-Fahne schwenkt oder den Hitlergruß macht. Der Vorschlag des Bundesrats und seine Vorgeschichte. Dann, eigentlich wollte er mal etwas ganz anderes werden.
Ich wollte ein Bauer werden. Ich sollte das zwar nicht mehr sagen, weil es hat einer in einem Heft geschrieben, ich wäre gescheiter Bauer geworden. Den Rest zitieren wir nicht, ihr habt es auch gelesen.
Geworden ist er dann Vollblutpolitiker, der Nachruf auf Ernst Leuenberger. Die USA bleiben hart in Sachen UBS-Kundendaten, Einschätzungen dazu aus den USA und der Schweiz. Der schillernde libysche Diktator Gaddafi erspaltet auch Afrika. Und der Rückblick auf den Juni in Wort und Ton. Stoff fürs Tagesgespräch um 13 Uhr dann ist das meistbesuchte Museum der Schweiz, das Verkehrshaus, sein Jubiläum und sein Facelifting. All das nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.454 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 52,52 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,841. Das Wetter. Heute ist es ziemlich sonnig und bis 30 Grad heiß. Am Nachmittag gibt es lokal wieder Gewitter, hauptsächlich in den Bergen, teils aber auch im Mittelland. Auch am Donnerstag geht es sonnig und heiß weiter. Vor allem in den Bergen entladen sich am Nachmittag Gewitter. Die Temperatur beidseits der Alpen um 30 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Region Zürich auf der A1 in Richtung Bern. Stau nach einem Unfall zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Stelzentunnel. In der Ostschweiz ist die Hauptstrasse Romanshorn-Kreuzlingen nach einem Unfall zwischen Kesswil und Güttingen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Und in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich. Stau wegen einer Baustelle zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf.
Eigentlich ist es alljährliche Routine. Vor den Sommerferien verabschiedet der Bundesrat den Voranschlag, das Budget für das nächste Jahr. Was aber diesmal anders ist, gleichzeitig mit dem Voranschlag kommt eine Vorankündigung. Der Bundesrat wird angesichts der roten Zahlen im Herbst ein Sanierungskonzept vorlegen. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Der Bundesrat muss einen schmalen Grat begehen. Er will die Konjunktur stabilisieren, gleichzeitig aber den Finanzhaushalt nicht völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Erste Priorität im Voranschlag für das nächste Jahr hat für den Bundesrat die Abfederung der Auswirkungen der Rezession. Durch die Rezession sinken die Einnahmen, die Ausgaben steigen. Mehr als die Hälfte des Ausgabenwachstums entfällt auf die soziale Wohlfahrt, auf Leistungen im Bereich der Arbeitsvermittlung und bei der Krankenversicherung. Unter dem Strich resultiert 2010 ein Minus von 2,4 Milliarden Franken. Trotz dieses Minus muss die Schuldenbremse nicht außer Kraft gesetzt werden. In den drei folgenden Jahren aber wird sich die Lage deutlich verschärfen. Statt Überschüssen, wie in der Finanzplanung ursprünglich berechnet, wird es Defizite geben. Defizite von mehr als 4 Milliarden Franken. Und dann, so die aktuellen Berechnungen, werden die Vorgaben der Schuldenbremse nicht mehr eingehalten werden können. Angesichts dieser tiefroten Zahlen will der Bundesrat handeln und sein Augenmerk auf die Stabilisierung des Finanzhaushaltes richten. Das eidgenössische Finanzdepartement wird deshalb ein Sanierungskonzept ausarbeiten. Daneben wird der Bundesrat die Abbauvorgaben aus der Aufgabenüberprüfung weiterführen. In den Jahren 2011 und 2012 sollen wie bisher geplant 1,2 Milliarden Franken abgebaut werden. 2013 sind es dann 1,5 Milliarden. Und das Finanzdepartement warnt, die Sanierung des Bundeshaushaltes werde nur dann gelingen, wenn sich auch das Parlament einer strikten Ausgabendisziplin unterziehe. Jüngste Entscheide gehen aber in eine andere Richtung. So will der Ständerat beispielsweise mit 1 Milliarde Franken einen Fonds zur Förderung der Solarenergie einrichten und er ist bei der 11. AHV-Revision ausgabefreudiger als der Bundesrat.
Hakenkreuz, Hitlergruß und andere Nazi-Gesten. Wer rassistische Symbole in der Öffentlichkeit verwendet oder verbreitet, soll in Zukunft bestraft werden. Nach jahrelangem Hin und Her will der Bundesrat diese Lücke im Strafgesetzbuch jetzt schließen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Als auf dem Rütli gegen 100 Rechtsextreme eine Rede des damaligen Bundesrates Villiger störten, kam bereits im Jahre 2000 eine Arbeitsgruppe des Bundesrates zum Schluss, dass rassistische Symbole wie das Hakenkreuz oder der Hitlergruß verboten gehörten. In einer späteren Vernehmlassung fand diese Forderung auch eine große Unterstützung. Doch dann verzögerte sich die Umsetzung der Vorlage jahrelang, unter anderem auch darum, weil der frühere Justizminister Christoph Blocher die Rassismusstrafnormen nach aufwendigen Expertenhearings gar beschränken wollte. Mit dem Wechsel im Justizdepartement kommt das alte Anliegen nun aber wieder auf den Tisch. Rassistische Symbole sollen verboten werden und Georg Kreis, der Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, sagt:
Das ist sehr erfreulich. Wir sind da wieder angekommen, wo wir schon vor der Blocher-Ära waren. Im Übrigen auch in einer Vernehmlassung ist das von den meisten Kantonen auch begrüßt worden.
Die neue Strafnorm schickt der Bundesrat nun erneut in eine kurze Vernehmlassung. Dabei gelten als Symbole nicht nur Fahnen und Abzeichen, sondern auch Parolen oder Grußformen. Nationalsozialistische Symbole, die abgewandelt werden, wären ebenfalls strafbar. Für Bernardo Stadelmann vom Bundesamt für Justiz würde die neue Strafnorm eine Lücke schließen.
An einem Konzert zum Beispiel in der rechtsextremen Szene müsste die Polizei nicht mehr prüfen, was wird überhaupt gesagt an dieser Veranstaltung, sondern sie könnte bereits deshalb einschreiten, weil ein Symbol gebraucht wird oder sichtbar ist.
Bestraft würden die Täter lediglich mit einer Buße und nur, wenn sie die rassistischen Symbole in der Öffentlichkeit zeigen. Nicht strafbar dagegen ist das Zeigen von rassistischen Symbolen im Familien- oder im engen Freundeskreis oder beispielsweise bei Dokumentarfilmen oder in einer Ausstellung. Straflos blieben auch Schauspieler, die in einem Kriegsfilm aus Gründen der Authentizität rassistische Symbole tragen.
Er war ein Sozialdemokrat alter Schule, gewerkschaftlich engagiert, ein SP-Urgestein, fern der Güppli- und Klemmerwelt, der Solothurner Ständerat Ernst Leuenberger. Gestern ist er mit 64 an Krebs gestorben. Peter Maurer mit einer Würdigung in Tönen.
Sie hei der Wilhelm Tell aufführt im Leuetz Nottiswil.
Er liebte dieses Matterlied und diese verrückten Schweizer, die da mit Kartonschwertern und Biergläsern gegen alle Gessler dieser Welt losziehen und alles kurz und klein schlagen. Alles für die Freiheit.
Vermutlich ist meine emmentalische Abstammung schon ein Beitrag dazu, dass man häufig rebelliert gegen Sachen, die einem nicht auf Anhieb einleuchten, dass man eigentlich ein bisschen konservativ misstrauisch ist gegen Sachen, die ihm serviert werden. Das gibt so eine oppositionelle Grundhaltung, die mir eigentlich eigen ist.
Er war ein armer Leutebub, der Vater Kranführer bei der Von Roll. Den Buben haben sie in der Mittelschule nicht ernst genommen, ihm nicht ernst gesagt, sondern Aschi. Aschi, der Tölpel vom Land. Ernst hat Aschi nie gemocht.
Als ich mich als Fünftklässler anmelde für eine Prüfung für die Sekundarschule, hat man mir gesagt, ja, aber dein Vater ist ja nicht in die Sekundarschule, was willst du denn? Und das hat mir noch Eindruck gemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich so.
Er hat trotzdem studiert, wurde ein kleiner Revoluzzer, ein Vietnamlinker, hat eine Antikriegsdemonstration organisiert und dafür eine Fische erhalten in der Extremistenkartei.
Ich erinnere mich ganz genau an die Bilder in den mittleren 60er Jahren, wo man gesehen hat, dass die grösste, stärkste, hochtechnisierteste Weltmacht auf das Reisbauernvolk von Vietnam losprätscht, denen die Wälder entlaubt und so. Das hat mich unerhört beschäftigt, jahrelang. Weil der Vietnams sind ja viele.
Er wurde Gewerkschafter, Politiker, schlug mit der Faust auf den Tisch, so dass die Gläser hüpften.
Cholerisch und impulsiv, meinetwegen, aber die chli dicken Leute sind auch gemütliche und ich würde doch in Anspruch nehmen, dass ich nicht nur schnell tauben werden kann, sondern dass ich mit dem gleichen Gring und recht schnell auch wieder zufrieden werde.
Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich kein wie Wut.
Er ging Kompromisse ein, wurde konsensfähig, respektiert, auch von den anderen.
Oh, das hat ja auch eine Partei, Leute, die etwa den Gring hält und selber denken können. Und es hat ja auch eine Partei, deren, die irgendetwas nachgehaken, was sie an einem Ort gelesen oder aufgeschnappt haben.
Er wurde Nationalratspräsident, so wie einst sein grosses Vorbild, Arbeiterführer Robert Grimm.
Der Nationalratspräsident, das ist ganz, ganz ein hoher Mann, wie man sagt, der höchste Schweizer. Aber zu sagen, hat er wirklich nicht eine Party viel. Er kann ein bisschen glöckeln, wenn sie zu laut machen, wie die Schulmeister.
Er war Sozialdemokrat. Und wenn es in der Partei wieder mal drunter und drüber ging und der Genossenknatsch Schlagzeilen machte, sagt er,
es hat vielleicht ein paar, die halt manchmal verbale Diarrhoe haben und aus den Medienschaffenden verzapfen, wo intern ist, aber das wird auch wieder besser. Wir geissen dann ein bisschen Bananen und Kohlenpulver.
Er sprach, predigte manchmal ein wenig, wurde aber immer verstanden.
Ich möchte unflätigerweise Martin Luther zitieren und sagen, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.
Ernst Leuenberger, 1945 bis 2009.
Sie würden Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wären.
Zum Tod von Ernst Leuenberger war das ein Bericht von Peter Maurer. Die USA bewegen sich also im Streit mit der UBS nicht. Sie beharren darauf, die Schweizer Großbank soll die Daten von nicht weniger als 52.000 Kunden offenlegen. So steht es in der offiziellen Stellungnahme der USA zuhanden eines Gerichts in Miami. Aber ist das das letzte Wort aus Washington? Dazu der Bericht von USA-Korrespondent Peter Vögerli.
Die USA bleiben hart. Das war zu erwarten. Das gehört zum Spiel. Denn die Eingabe des US-Justizministeriums war eine Antwort auf die Stellungnahme der UBS und des Schweizer Bundesrates vom 30. April, die beide eine Ablehnung der Klage um Herausgabe von 52.000 UBS-Kundendaten von einem Gericht in Miami verlangt hatten. Das wichtigste Argument der Amerikaner war, dass das Schweizer Bankgeheimnis US-Steuerzahler bei Steuerbetrug nicht schützen könne und dass die UBS auf amerikanischem Boden amerikanisches Recht verletzt habe. Dies wiege schwerer als die Bewahrung des Schweizer Bankgeheimnisses. Die UBS habe hunderte von Millionen an Beratungsgebühren kassiert, um Steuersündern zu helfen, den US-Fiskus um hunderte von Millionen zu prellen. Dieses Argument wird auch von US-Steueranwälten, beispielsweise von David Rosenblum von der Kanzlei Kaplan & Drysdale, geteilt.
Frankly, I think that the weight that I, if I were a judge, would place on the Swiss claim of violating Swiss law.
Wäre er Richter, würde er den Argumenten der Schweiz und der UBS weniger Gewicht als den der Amerikaner zumessen, meint Rosenblum, der auf diesem Gebiet jahrzehntelange Erfahrung hat. Am 13. Juli werden sich beide Seiten zum ersten Mal physisch in einem Gerichtssaal in Miami gegenüberstehen. Dass eine außergerichtliche Einigung, wie von der Schweiz angestrebt, noch vor diesem 13. Juli zustande kommt, scheint schwierig zu sein. Die Amerikaner wollen es der UBS nicht allzu leicht machen. Und der Druck auf US-Steuersünder, sich freiwillig zu stellen, soll aufrechterhalten werden.
Peter Vögerli in Washington. Wir haben es gehört, die USA gewichten ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Gesetze höher als die Interessen und Gesetze der Schweiz, Schweizer Bankgeheimnis hin oder her. Eine Haltung, die die UBS und die offizielle Schweiz nicht gut finden können. Trotzdem, dass die USA auf der Herausgabe der Kundendaten beharren, ist rein juristisch auch aus Schweizer Expertensicht nachvollziehbar. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die UBS hat kein Verständnis für die harte Position der amerikanischen Behörden. Ihre Forderung, 52.000 Kundendaten herauszugeben, verstoße gegen das Schweizer Bankgeheimnis und damit gegen das Schweizer Recht. Das hat die Bank heute Morgen in einer schriftlichen Stellungnahme noch einmal betont. Ebenfalls kein Verständnis zeigen der Bund und die Schweizer Bankiervereinigung. Auch sie sehen das Schweizer Bankgeheimnis auf unzulässige Weise bedroht, wie sie schon in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erklärt haben. Durchaus Verständnis für die Haltung der USA hat dagegen Peter Viktor Kuenz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.
Man muss sich bewusst sein, schlussendlich geht es nicht nur um die UBS, sondern die amerikanische Regierung wird über die UBS als ersten Beispielfall auch weitere ausländische Banken attackieren in diesem Zusammenhang. Insofern wäre ein Nachgeben des Department of Justice doch sehr außergewöhnlich gewesen.
Aus der Sicht von Amerika geht es also um mehr als nur um die Kunden der UBS. Es geht darum, das amerikanische Steuerrecht, das die UBS und möglicherweise auch andere internationale Banken mit Füßen getreten haben, jetzt mit aller Kraft durchzusetzen. Und es geht auch darum, amerikanische Steuersünder einzuschüchtern, sie zur Selbstanzeige zu bringen und sie für ihre Vergehen zur Rechenschaft ziehen zu können. All das könnten die amerikanischen Behörden am besten mit einem Gerichtsurteil. Deshalb glaubt der Experte für Wirtschaftsrecht nicht an eine rasche außergerichtliche Einigung.
Ich persönlich denke, dass sicherlich vor dem Gerichtstermin, also vor dem 13. Juli, keine Einigung zustande kommen wird. Schlicht und ergreifend, weil die amerikanische Regierung auch nicht daran interessiert sein kann.
Denn die amerikanische Regierung will klarstellen, dass sie Beihilfe zur Steuerhinterziehung nicht toleriert. Bei aller Sorge um das Schweizer Bankgeheimnis und bei allem Unverständnis der UBS und des Bundes für die harte Haltung der USA, für Peter Viktor Kuenz ist klar, wer im laufenden Rechtsstreit das Sagen hat.
Die UBS und die schweizerische Regierung möchten die Thematik natürlich möglichst schnell vom Tisch haben, aber die amerikanische Regierung und das IRS, also die amerikanische Steuerbehörde, sind am längeren Hebel.
Letztlich dürfte es, wie so oft bei solchen Rechtsverfahren in den USA, auf einen teuren Vergleich hinauslaufen. Zu welchem Preis? Für die UBS und für das Schweizer Bankgeheimnis? Das ist dabei offen.
Muammar al-Gaddafi, Libyens Staatschef, er ist ein unbequemer, ein unberechenbarer Politiker. Das weiß man hier in der Schweiz spätestens seit der Verhaftung von Gaddafis Sohn in Genf. Gaddafi hält seither zwei Schweizer Geschäftsleute fest, lässt den Schweizer Botschafter nicht einreisen und hat über 5 Milliarden Franken von Bankkonten aus der Schweiz abgezogen. Gaddafi ist aber auch unter seinen Amtskollegen in Afrika alles andere als unumstritten. Heute empfängt Gaddafi die afrikanischen Staatschefs in Libyen zum Gipfeltreffen der Afrikanischen Union, deren Präsident Gaddafi ist. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Kritische Beobachter nennen ihn erratisch und exzentrisch, was man durchaus mit geistig verworren und absonderlich übersetzen kann. Tatsächlich inszeniert Gaddafi in Tücher und Umhänge gekleidet, umringt von seinen weiblichen Bodyguards, überall ein Spektakel, wo er sein Beduinenzelt aufschlägt. Afrikanische Amtskollegen beargwöhnen vor allem Gaddafis politische Machenschaften und insbesondere sein Projekt, aus den 53 afrikanischen Ländern einen Staat zu schaffen, mit einer Regierung, einer Armee, einer Währung, einem Pass, offenen Grenzen, kurz die Vereinigten Staaten von Afrika.
My mission is to encourage my brothers.
Es sei seine Mission, seine afrikanischen Brüder und die Völker Afrikas dazu zu ermutigen, Afrika zu vereinigen, sagt er.
To unify our continent, Africa.
Seit 10 Jahren ist ihm dieses Anliegen das Wichtigste, doch bisher unterstützen ihn nur wenige Amtskollegen darin. Zurzeit hat Gaddafi den Vorsitz der Afrikanischen Union inne. So sucht er am Gipfel in Sirte als ersten Schritt in Richtung Vereinigung eine sogenannte afrikanische Autorität innerhalb der Afrikanischen Union durchzusetzen, die außenpolitische und Verteidigungsvollmachten für ganz Afrika haben soll. Die Debatten darüber beanspruchen viel Zeit und Aufmerksamkeit, die den afrikanischen Führern dann für die vielen brennenden Probleme des Kontinents fehlen werden, für die zahlreichen Konflikte und Staatsstreiche von Somalia über Darfur bis Mauretanien, von Madagaskar, Simbabwe und Niger bis Guinea-Bissau. Doch auch da bleibt Gaddafi seinem Image des Verwegenen treu. Den Putsch der Armee gegen die gewählte Regierung in Mauretanien bezeichnete er nach einem Blitzbesuch als gelöst, die Putschisten hätten Wahlen zugesagt. Den Krieg in Darfur, wo er sudanesische Rebellen unterstützt, bezeichnete er als Streit über ein Kamel. Gaddafi gehörte aber zu den Ersten, die den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichts gegen Sudans Präsidenten Bashir verurteilten. Gaddafi bezeichnet sich gern als Afrikaner, seit sein pan-arabisches Projekt gescheitert ist. Er sei ein Kämpfer für Afrika, ein afrikanischer Bürger, sagt er.
I am just a soldier for Africa. I am just a citizen, African citizen like you.
In seinem Land jedoch sind Schwarzafrikaner Menschen zweiter Klasse. Und mit Italien schloss er unlängst ein rigides Rückschaffungsabkommen für Migranten. Die einfachen Bürgerinnen und Bürger des afrikanischen Kontinents haben von diesem Mann nicht viel zu erwarten, der sich in 40 Jahren Herrschaft nie einer Volkswahl gestellt hat und Demokratie als untauglich für Afrika bezeichnet. Und der, wie er vor kurzem zum Ausdruck brachte, Afrikaner als Dorfbewohner betrachtet, die von moderner Entwicklung nichts wissen wollten. Den afrikanischen Staatschefs hat Gaddafi schon mehr zu bieten. Einigen von ihnen ermöglichte es, mit seinen Erdöldollars an der Macht zu bleiben, unterstützt aber gleichzeitig auch zahlreiche Rebellenbewegungen mit Geld und Waffen. Es mag erratisch scheinen, was Gaddafi tut, verworren eben. Doch es hat immer denselben Effekt. Es inszeniert den selbsternannten König der Könige Afrikas, der sich wohl schon als Präsidenten der Vereinigten Staaten von Afrika sieht, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit.
Gestern ging er zu Ende, der Juni. Höchste Zeit, noch einmal zurückzuhören. In dem Monat, in dem der King of Pop starb, ein kantiger Bundesrat den Rücktritt ankündigte und eine Air France-Maschine plötzlich vom Radar verschwand. Klaus Bonanomi mit den Worten des Monats.
Der Monat fing mit einer Schreckensnachricht an.
Mesdames et Messieurs, bonjour. Un drame épouvantable, la disparition d'un avion d'Air France quelque part dans l'Atlantique entre Rio.
Der rätselhafte Absturz eines Air France-Flugzeugs mitten über dem Südatlantik. Und Ende Monat stürzt erneut ein Airbus ab, diesmal vor den Komoren. Empörte Angehörige der Opfer klagen, das eingesetzte Flugzeug sei veraltet gewesen, man habe die Katastrophe kommen sehen.
On attendait que cette tragédie arrive, hein?
Der Juni brachte aber auch eine Hiobsbotschaft für Hunderte von Millionen von Musikfans.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m.
Jermaine Jackson gibt erschüttert den Tod seines Bruders bekannt. Michael Jackson, der König des Pop, ist tot. Er lebt weiter in seiner Musik.
Mein Mann hat gesagt, Michael Jackson ist gestorben und das ist für mich, wie wenn er mir einen Klapp gegeben hat.
Er war jemand, der recht gelitten hat in den letzten Lebensjahren. Und ich habe gefunden, für ihn ist es, glaube ich, gut.
Nicht black or white. Grün ist die Farbe der Hoffnung, die Farbe der Demonstranten im Iran, die sich nicht mit dem Wahlsieg von Präsident Ahmadinejad abfinden wollen. Weltweit gibt es Solidaritätskundgebungen.
We have been here since Monday. There were a couple of students, they have slept here every night and just to show our support and just the people inside Iran know that they are not alone and we are with them and we are supporting them.
Ihr seid nicht allein, sagen diese Demonstranten und Demonstrantinnen in San Francisco. Weltweit und auch in der Schweiz fordert die Wirtschaftskrise ihre Opfer. Tag für Tag werden Stellen abgebaut und Menschen entlassen.
Es ist schlimm, es ist einfach sehr schlimm, also nicht nur für mich, allgemein ist sehr schlimm. Im Moment ohne Arbeit, mit der Krise und, ist sehr schlimm.
Sagt diese Serviceangestellte in Wetzikon, die ab heute ohne Job dasteht. Und die Leiterin des Arbeitsamtes schwankt zwischen Hoffen und Bangen.
Ich hoffe natürlich, dass wirklich das Saisonale gleich noch wird greifen, obwohl wir jetzt schon Juni haben. Ich denke, es geht im Sommer so weiter, also schwache Erhöhung. Und im Herbst, denke ich, dann kommt es schon noch mal massiv.
Befürchtet Astrid Erdmann, die Leiterin im RAF Wetzikon. Im nächsten Jahr könnten bis zu 200.000 Menschen in der Schweiz ohne Job dastehen. Und die Politik? Anstatt zu helfen, machen sie alles nur schlimmer, klagt Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Wir sind putzverrückt, muss man so sagen, auf Mundart. Wir haben einen Staat zusammen mit der Krankenkasse, der die Krise verstärkt im nächsten Jahr. Eine Familie zahlt im nächsten Jahr 1'500 Franken mehr Krankenkassenprämien im Durchschnitt. Das ist Geld, das denen fehlt.
Und der Mann, der unter anderem für die Krankenkassenprämien verantwortlich ist, er geht.
Ich habe donc remis ce matin à Madame Simonetti Cortesi une lettre lui indiquant ma décision de quitter ma fonction de conseiller fédéral au 31 octobre prochain.
Bundesrat Pascal Couchepin kündigt seinen Rücktritt an. Und dies löst unterschiedliche Reaktionen aus.
Ja, das war so ein bisschen eine prima Ballerina für mich. Gerade im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Es ist ein bisschen verwahrlost, keine Führung.
Ich finde, er hat es noch gut gemacht. So da, auch bei der Krankenversicherung, finde er kommt schlecht weg.
Ich hoffe, es kommt jemand Besseres als er war. Er ist immer nur mit den Preisen auf bei der Krankenkasse. Ich hoffe, es macht es einen anderen besser.
Stimmen zu Pascal Couchepin und die Stimme des Nachfolgers vom Bundesrat Couchepin gibt's dann sicher zu hören in den Worten des Monats September.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.